Wir wollen, dass Sie Ihr Recht bekommen. Damit werben Rechtsschutzversicherungen. Und trotzdem machen Menschen die Erfahrung, dass das nicht immer so klappt. Manchmal müssen sie lange kämpfen, lange Gerichtsverfahren, unterschiedliche Instanzen durchgehen, bis sie ihren Rechtsanspruch bekommen, dass er umgesetzt wird. Sie dürfen nicht auf halber Strecke aufgeben. Jesus erzählt auch von so einer Person, die nicht aufgibt. In Lukas 18, die Verse 1 bis 8, ich lese es uns einmal vor. Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete nicht Gott und hatte vor keinem Menschen Scheu. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Dann aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr, damit ist Jesus gemeint, aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben auf der Erde finden? Eine Witwe kämpft um ihr Recht. Genau beschrieben wird dieses Recht nicht. Wahrscheinlich ging es um eine Geldangelegenheit, denn dafür war ein Einzelrichter vor Ort unter anderem zuständig. Ihr Rechtsgegner wird nicht näher beschrieben. Er verweigert ihr vielleicht ihr zustehendes Erbe oder eine ihr zustehende Unterhalt, einen ihr zustehenden Unterhalt. Vielleicht aber auch die Auszahlung der Mitgift, die sie in die Ehe mit ihrem verstorbenen Mann eingebracht hat. All das benötigt sie, um ihre Existenz zu sichern, um zu überleben. Darum geht es jetzt. Für die Sicherung dieser Existenz der Witwen hat Gott eigentlich im Alten Testament schon gesorgt, durch die Vereinbarung, wir sagen Gebote dazu, die er mit seinem Volk getroffen hat. Keine Witwe oder kein Waisen dürft ihr bedrücken. Falls du sie doch bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien, ihr Gebet erhören und ihr Geschrei und mein Zorn wird gegen dich entbrennen. Und wenn die Leute nicht darauf geachtet haben, das nicht umgesetzt haben, dann hat Gott durch seine Propheten harte Worte sagen lassen. Deine Obersten sind widerspenstig. Sie sind Diebesgesellen. Jeder von ihnen liebt Bestechungen und jagt Geschenken nach. Der Weisen verschaffen sie nicht Recht. Und den Rechtsstreit der Witwe kommt nicht vor sie. Das heißt, er wird gar nicht erst zugelassen zum Gerichtsverfahren. Und dadurch wurde das Leben dieser Person unsicher, obwohl Gott eine Sicherung geschaffen hat. In der Regel war der Familienverband für die Sicherheit von Witwen und Waisen zuständig. Aber genau das verweigert ihr dieser Richter. Er schafft nicht, was ihr zusteht. Doch nicht der Richter als Bösewicht steht hier im Mittelpunkt des Gleichnisses. Er ist nicht die Hauptperson, sondern diese Witwe. Diese Frau, die weiß, was ihr zusteht. Eine Frau, die nicht aufgibt. Eine Person, die nicht unterwürfig sich ihrem Schicksal ergibt, das andere über sie herbeiführen. Und doch kann sie sich das ihr zustehende Recht nicht selbst besorgen. Und erlebt ihre Ohnmacht. Aber sie zieht sich in ihrer Ohnmacht nicht zurück, sondern sie bricht auf und kämpft. Ja, sie bittet den Richter um ihr Recht. Sie verlangt dringend, dass der Richter ihr Recht verschafft. Das ist sein Part, das weiß sie. Das ist sein Auftrag, dafür ist er da. In Israel sprachen die Richter Recht im Namen Gottes und nicht im Namen des Volkes. Daran erinnert sie ihn. Damit behaftet sie ihn. Sie ist wirklich eine Kämpferin, auch wenn keiner ihr beisteht. Eine Einzelkämpferin. Und sie zeigt, das finde ich ganz toll, kein Hauch von Selbstdemütigung oder einschmeichelnden Ehrenbezeugungen dem Richter gegenüber. Vielmehr erinnert sie ihn immer wieder an seinen Auftrag. Damit ist sie keine Bittstellerin, die auf die Mitleidsschiene setzt, sondern eine selbstbewusste, unnachgiebige Rechtseinklägerin, die keine Mühe scheut. Endlich gibt der Richter nach. In einem Selbstgespräch rechtfertigt er dieses Nachgeben vor sich selbst. Er befürchtet, diese Frau könnte kommen und ihm ins Gesicht schlagen und ihn damit demütigen. Das ist, wie gesagt, eine Vermutung des Richters, dass die Frau das tun könnte. Es wird nicht beschrieben, dass sie es tun will oder tun wird. Aber der Richter traut ihr das zu, dieser hartnäckigen, beständigen, selbstbewussten Frau. Seine Sorge ist, dass er sein Gesicht verliert. Wörtlich heißt es, dass sie ihm ein blaues Auge verschafft. So kann man das auch übersetzen. Er handelt also aus Eigennutz, aus Schutz, aus Sorge um sich selbst. Und er will seine Ruhe haben. Immer dies Drängen, dies Geschrei. Darum will er ihr Recht verschaffen. Und damit gibt er ja zu, dass diese Frau Recht hat. Soweit die Erzählung Jesu. Das Entscheidende an dieser Begebenheit ist, wie Jesus diese Geschichte einleitet und wie er sie beendet. Den Einleitungshinweis, den Hinweis auf die Andersartigkeit Gottes und seine Schlussfrage. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, eine Vergleichsgeschichte, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Dahin lenkt Jesus den Blick seiner Zuhörer und uns, unseren Blick. Aber kann man alle Zeit beten? Müssen wir nicht auch und dürfen wir nicht auch und sollen wir nicht auch feiern und fröhlich sein? Arbeiten, miteinander reden, miteinander was schaffen, das Evangelium verkündigen und bezeugen, mal zur Ruhe kommen. Oder wie das in dem Text von Ter Stegen hieß, mal zum Hören kommen, mal schlafen. Und vieles mehr. Der Fürst der Prediger Spurgeon hat dazu gesagt, unser Herr wollte dadurch, dass man alle Zeit betet, sagen, dass wir immer im Gebetsgeist sein sollen. Es ist nicht nötig, das Geschäft ruhen zu lassen, das Büro zu verlassen und auf die Knie zu fallen. Der Geist soll stille, kurze, eilige Bitten zum Thron der Gnade senden. Die Seele soll nicht immer in Ausübung des Gebetes sein, aber stets in der Kraft des Gebetes. Wenn unser Herr sagt, dass man alle Zeit beten soll, dann kann er auch damit gemeint haben, dass das ganze Leben der Christen ein Leben der Hingabe an Gott sein soll, ihn zu preisen für die erhaltene Gnade, sowohl mit unseren Stimmen als auch mit unseren Werken. Und dann Gott bitten um weitere Hilfen, ehrfurchtsvoll anerkennend, dass diese Hilfe von ihm kommt. Soweit Spurgeon. Beten ist also mehr als nur reden und mehr als nur Bitten vor Gott tragen. Das auch. Beten ist die Gestaltung der versöhnten Beziehung, die ich zu ihm habe. Die kann sich im Tun ausdrücken, im Schweigen, im Hören und im Reden. Und das, was Jesus wichtig ist, ist, dass das Dranbleiben, nicht aufgeben, ein ständiges Einüben, ein vermehrtes Bewusstsein in diese Lebenshaltung, zu der Gott uns befähigt hat. Und dazu mögen und verhelfen auch regelmäßige Gebetszeiten. Damit sich ein bewusstes Leben entwickelt, das weiß, Gott ist da. Auch im Alltag da, auch wenn ich ihn nicht sehe und nicht immer gleich spüre. So können wir dem, was uns begegnet mit dieser Haltung, mit Respekt und Ehrfurcht annehmen, wertschätzend behandeln. Weil wir eben zur Familie Gottes, zu seinem Volk gehören. Nein, das soll jetzt nicht eine neue Leistung sein, sondern ein Ausdruck dessen, dass wir mit Gott versöhnt sind. Ein achtsames Handeln im Bewusstsein, was Gott uns zukommen lässt. Manchmal eine Herausforderung und manchmal an guten, schönen Gaben. Fromm gesagt heißt das, wir gestalten unser Tun mit Liebe und Respekt vor Gott, vor uns selbst und vor den anderen Mitmenschen. Und dann merke ich, dass sich das manchmal ereignet. Ein Dankgebet für eine überraschende Begegnung, für eine Bewahrung, für einen erlebten Schutz, zum Beispiel beim Autofahren. Gerade noch so gemerkt, dass da jemand über die Straße hüpft und ich habe bremsen können und es ist nichts passiert. Oder ein Bittgebet in einer schwierigen Lage. Ja, ich weiß nicht mehr. Und das habe ich auch manchmal gemacht, als ich noch Fernmeldehandwerker war. Gott ist ja auch Techniker, da hat er auch Ahnung. Nicht nur Ahnung, der hat ja Wissen. Oder ein Segensgebet für einen Menschen, der bekümmert aussieht und bedrückt und ich weiß nicht, wie soll ich ihm begegnen. Oder ein Dankgebet, ein Hilfegesuch in einer ratlosen Situation. Zum Beispiel, wenn man in einem Gespräch nicht mehr weiterkommt. Alles festgefressen hat. Argument gegen Argument. Und ich weiß, dass ich in manchem seelsorgerlichen Gespräch auch an so einen Punkt kam, was ist jetzt dran? Und innerlich gebetet habe, Herr, hilf mir. Was braucht jetzt mein Bruder, meine Schwester? Und manchmal kam der Impuls und es stimmte. Und viele andere Situationen. Jeder wird sicherlich seine Einstellung, seine Haltung einüben und eingeübt haben, wie er ständig in diesem Kontakt mit Gott bleibt. Beten als Gestaltung der versöhnten Beziehung zu Gott. Diese Witwe hier bemüht sich, indem sie betet oder bittet oder fordert, nicht um die Erfüllung all ihrer Wünsche. Wir sind hier nicht in der Sendung Wünsch dir was. Es geht also auch nicht um die Wunschfantasien. Sie kämpft um ihr Recht. Was ist unser Recht, worum wir uns mühen sollen? So beharrlich und fortgesetzt und nicht nachgebend mühen. Es ist das Recht, ich sage es einfach mal, zur Familie Gottes zu gehören, zu dem Schöpfer, eine versöhnte Beziehung haben, zu dem Versöhner eine Beziehung haben, auf ihn hören, weil wir zu ihm gehören. Gott will, heißt es im Timotheusbrief, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist gut und angenehm unserem Rettergott. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott, einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld gab für alle, als das Zeugnis zur rechten Zeit. 1. Timotheus 2, 4 folgende. Und dazu eine andere Zusage, dass unser Recht umschreibt, bei Gott zu sein. Allen aber, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nun ist dieser Begriff, der hier übersetzt wird mit Recht, nicht so eindeutig mit unserem Rechtsbegriff gleichzusetzen. Es heißt Exousia, das heißt aber auch die Erlaubnis, die Autorität, das Recht, die Freiheit, die Macht, die Vollmacht. Also, es ist ein von Gott freiwillig, aus Liebe angebotenes Recht. Eine eingeräumte Macht von ihm. Eine von Gott gewollte Ermächtigung, die er dir anbietet. Mit der er dir das Siegel der Zugehörigkeit zu Gott aufdrückt. Du bist mein, stehst unter meinem Schutz. Es ist das Glaubensrecht, wie ich es vorhin formuliert habe, als Familienmitglied Gottes zu leben, es zu werden, zu sein und auch zu bleiben. Lapidar gesagt, es ist das Recht auf Gottes heilvolle Liebe, mit der er uns begegnet, mit der er bei uns ankommen will, die wir an- und aufnehmen dürfen, immer wieder. Jesus hat ja selbst viel gebetet. Von manchen wissen wir nicht den Inhalt Jesu. Gut, wir kennen das hohe priesterliche Gebet aus Johannes 17, bevor er gekreuzigt wurde. Und er hat seinen Jüngern ein Gebet gelehrt, das wir nachher gegen Ende des Gottesdienstes auch miteinander beten werden. Und da ist ein Stück Gebetsinhalt umschrieben. Und dort heißt es, dass wir beten sollen, dass das Reich Gottes kommt, dass Gottes Wille sich durchsetzt. Es ist das Offenbarwerden, das Sichtbarwerden dieser weltumfassenden Fürsorge und Versöhnung, die Gott vorbereitet hat und immer weiter umsetzen will. Denn diese Geschichte von der Frau und dem Richter, von dieser vorbildlichen Frau und diesem nicht vorbildlichen Richter, ist die, dass Jesus von seinem Kommen erzählt, vom Reich Gottes, das kommt, das offensichtlich wird, wenn er gekommen ist. Aus Lukas 17, 20 bis 37. Es ist also das Recht, an Gott zu glauben. Oder noch anders formuliert, das Recht, Gott zu glauben, dass niemand einem Menschen streitig machen kann. Das Recht, dass Gott sein Reich verwirklichen wird, in dem Menschen Geborgenheit, Sicherheit, die Überwindung des Todes finden, ein andauerndes, unbedrohtes Friedensreich. Es ist das Recht, das Gott aufrichten will. Doch wer da was streitet dagegen, gegen dieses Glaubensrecht, dieses Grundrecht, das Leben schützen will, das für alle gelten soll, wie alle anderen Grundrechte, die wir kennen, ja auch. Und oft wird Recht ja außer Kraft gesetzt, ganz teilweise von Diktatoren missachtet, autoritären Regimen umgehen dieses Recht, halten sich nicht an Verträge. Das kriegen wir laufend im Fernsehen mit in den Nachrichten. Oder beanspruchen das Recht nur für bestimmte Volksgruppen, nur für bestimmte Menschen. Gut, wir leben in einer demokratischen Verfassung und da gibt es die Religionsfreiheit. Und sie bedeutet auch sicherlich, dass ich meinen Glauben ausüben kann und dass mir keiner sagen darf, keine Institution, kein Regierungschef, keine Behörde, was ich zu glauben habe. Es ist nur eine äußere Formulierung, sie beschreibt nicht den Inhalt. Und doch hat der Glaube an Gott in unserer abendländischen Gesellschaft eben noch nicht Recht bekommen, hat sich noch nicht durchgesetzt, bekommt in dieser Welt auch noch nicht Recht, nicht umfassend. Sein Recht wird nicht immer anerkannt und nicht immer beachtet und ist bedroht. Und manchmal wird es zur Seite gestellt. Ein ganz schönes Beispiel für mich ist dieses Denkmal da vor der UNO, wo einer ein Schwert zum Flug umschmiedet. Ja, ja, das ist eine alttestamentliche Vision aus Jesaja 2. Nur das Umschmieden, also das Umschmieden der Waffen in Landwirtschaftsmaschinen, Schwerter zu Flugscharen, geht nicht, ohne dass Gott vorher sein Recht aufrichtet. So ist nämlich der Zusammenhang. Die Völker kommen zum Berg des Herrn und bitten Gott, dass er sein Recht aufrichtet. Und dann werden sie umschmieden. Wir haben aus einem Ergebnis, dass Gott sein Recht durchsetzt, einen Appell gemacht, ohne den Friedensstifter zu beachten. Es ist wichtig, denke ich, sich um Frieden zu bemühen. Aber dieses Beispiel mag zeigen, dass da, wo man Gott ausblendet, ein Recht keine umfassende Wirkung hat. Romano Guardini hat das einmal schön formuliert: Wo Gott nicht geehrt wird, wird letztendlich auch der Mensch nicht mehr geehrt. Das erleben wir doch hier und da auch. Glaubensrecht heißt, dass Gott mit seinem Recht in uns, unter uns, bei uns zum Ziel kommt, damit ein versöhntes Miteinander Wirklichkeit werden kann, ankommen kann. Was bedroht noch mehr dieses Recht? Vielleicht auch noch ein bisschen konkreter, nicht nur das Globale. Einmal wird es im Inneren des Menschen bedroht, auch des gläubigen Menschen. Wir kennen all die schönen Vorstellungen, wie das ist, wenn Gott sein Reich aufrichtet. Und wir erleben, es hat in unserem Leben auch schon angefangen. Gottes Versöhnung hat Wurzeln geschlagen in unserer Lebensmitte. Die wertschätzende Zuwendung Gottes, die Überwindung der trennenden Distanz zwischen Gott und mir ist schon angekommen, hat schon sozusagen einen Brückenkopf gebaut in uns, unter uns und in den verschiedenen Gemeinden. Aber es ist noch nicht vollendet. So leben wir im Schon und trotzdem noch nicht, wie die Theologen sagen. Und manchmal werden wir von Kummer, Sorgen, Nöten und so weiter so bedrängt, dass dieses Geschenk Gottes fast verblasst. Und genau hier gilt es, diese Botschaft wieder im Blick zu bekommen, nicht abzulassen, sich nicht abzulenken, so wie Luther mal gesagt hat, ich bin aber getauft. Damit hat er nicht nur den Taufakt gemeint, damit hat er die Zugehörigkeit zu Gott, das Versöhntsein gemeint. Das wieder in den Blick bekommen. Wir frommen Christen nennen das Buße oder Umkehr zu dem, was Gott geschaffen hat. Dazu gehört leider auch Folgendes, dass es ja manchmal Geschwister gibt, die einen so richtig meinen, den geistlichen Puls prüfen zu müssen. Ist der so richtig rechtgläubig? Und oft ist ihr Ideal von Glauben der Maßstab, der Prüfmaßstab für ihre Glaubensmitgeschwister. Und das kann manchmal Menschen in ganz schön Nöte bringen. Ist doch viel besser zu fragen, was ist dir wichtig? Welche Erfahrung hast du gemacht? Und was brauchst du, benötigst du, damit dieses Vertrauen wächst, sich entfaltet? So kann auch da, wo etwas noch nicht in Ordnung ist, wieder in Ordnung gebracht werden. Und dann gibt es die Bedrohung von außen, vom Gegenspieler Gottes, von dem Durcheinanderbringer, dem Widersacher, dem Ankläger der Brüder und Schwestern, der seine Macht ausspielt, der Christen verklagt, sie anklagt, was sie schon wieder falsch gemacht haben in der Gesellschaft, wo sie nicht aufgepasst haben, wie rückständig sie sind oder wie schnell sie sich irgendwelchen Trends anpassen, nur um nicht außen vorzustehen. Viele Variationen gibt es. Das Vertrauen in Gott wird als naiv bezeichnet. Und er verkleidet sich auch gerne in so gesellschaftlichen Trends, die daherkommen. Wenn du nicht mit meinen Philosophien, mit meinen Denkmustern übereinstimmst, du denkst, was ich denke, dann bist du rückständig, reaktionär, konservativ. Oft werden Christen in diese Ecke gedrängt, ohne dass die Leute wissen, was sie machen. Der Glaube hat sich noch nicht durchgesetzt, hat noch nicht Recht bekommen, umfassend in dieser Welt. Und darum ist Gott auch noch nicht zu seinem Recht gekommen. Noch wird er nicht anerkannt, ist bedroht, an die Seite gestellt. Anfechtungen verstärken sich durch die Unsichtbarkeit Gottes. Die Psalmisten kennen das. Tränen waren mein Brot, Tag und Nacht, als sie zu mir sagten, wo ist denn dein Gott? Doch er ermutigt sich. Warum bin ich so mutlos? Muss ich verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn einmal preisen, ihn, meinem Gott, der mir hilft. Aus Psalm 42 nach der guten Nachricht. Und dahin zielt Jesus, wenn er sagt, betet ohne Unterlass. Betet und lasst euch nicht ablenken. Verzweifelt nicht. Bleibt bei dem, was Gott euch hat klar werden lassen. Seit Kreuz und Auferstehung hat der Widersacher alle Macht verloren, auch wenn er jetzt noch wütet. Darum kann Gott nicht dieser hartherzige, auf sich selbst bezogene, ungerechte Richter sein, sondern der, der sich für euch einsetzt. Er wird mit seinem Recht schaffen, zum Ziel kommen, so wie er in euch das gute Werk begonnen hat. Der Richter ist also sozusagen das Antibild zu Gott. So nicht. Wir wissen heute, dass Jesus Christus das Versöhnungsgeschehen vollendet hat und dass es jedem angeboten wird, der schon angefangen hat, es immer wieder aufzurichten. Und darum dürfen wir getrost aus diesem Gottesdienst gehen, in der Gewissheit, wir stehen unter dem Schutz des Rechtes Gottes. Darunter dürfen wir leben. Gott bewirkt, dass wir bei ihm ankommen. Und er bewirkt und wünscht sich, dass wir bei ihm bleiben. Und das ist spitze. Dieses Vertrauen will Jesus finden. Dieses Vertrauen in Gottes Wirken und sich nicht davon ablenken lassen. Egal, wo du morgen hingehst, Gottes Versöhnung ist da. Und du kannst sie nicht negieren. Dieses Vertrauen will Jesus finden. In diesem Bewusstsein dürfen wir leben, immer wieder uns daran erinnern und erinnern lassen. Und das wünsche ich uns, dass wir uns so miteinander begegnen. Gut, okay, in der jetzigen Zeit sind persönliche Begegnungen nicht ganz so leicht. Aber wir haben viele technische Hilfsmittel, uns das zuzuschreiben, zuzusagen. Gott ist mit euch, Gott sei mit euch. Amen.